Ja, auch an diesem Sonntagnachmittag dürfen wir in einer kleineren Runde auch diesmal die Bibelstunde gemeinsam haben, über Gottes Wort nachdenken. Es ist gut, dass wir uns die Zeit genommen haben, und wir wollen auch ganz um den Segen Gottes beten, und dazu lasst uns aufstehen und um den Segen Gottes beten. Vater im Himmel, hab herzlich Dank, dass du so gut zu uns sündigen Menschen bist, dass du Gnade vor Recht ergehen lässt, ja, dass du uns liebst. Dafür wollen wir dir immer wieder den Dank darbringen, in Liedern, in Gebeten, aber auch in dem, dass wir uns praktisch hier zusammen versammeln, um ja, uns über deine Liebe zu unterhalten, um ja, dir Ehre darzubringen. Und wir bitten aber auch jetzt um deinen Segen bei dieser Bibelbetrachtung. Du kennst meine Schwachheit, ja, dein Wort ist aber mächtig, und du kannst uns deinen Geist geben, du kannst vor falschen Aussagen bewahren und uns auch in der Nachfolge stärken. Das ist meine herzliche Bitte. Ja, segne uns. Amen. Ja, wir sind heute mit dem Johannesevangelium im dritten Kapitel. Wir werden uns gleich zum Anfang erstmal diesen längeren Abschnitt lesen und dann auch auf einige Dinge dann genauer eingehen. Aber wir werden, weil es ein längerer Abschnitt ist, auch ja, mehr den Überblick versuchen zu behalten. Wir werden nicht in allen Dingen tief hineingehen können. Dennoch hoffe ich, dass wir gemeinsam den Überblick bekommen und auch Gott dann die Ehre und den Dank dafür darbringen, was wir durchnehmen werden. Lass uns diesen Abschnitt aus dem Johannesevangelium, im ersten Kapitel von 3 bis Vers 22 lesen. Johannes 3 von 1 bis 22. Vielleicht sind die Mikrofone da, dann können wir einfach mehrere Verse. Jason, fang du mal bitte an, mach fünf Verse und dann Eduard.
Johannes 3. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden, der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen.
Nikodemus sprach zu ihm: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter gehen und geboren werden? Jesus antwortete: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was vom Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was vom Geist geboren ist, das ist Geist.
Ab Vers 7: Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst vom Neuen geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm: Wie kann dies geschehen?
Jesus antwortete und sprach zu ihm: Bist du ein Lehrer in Israel und weißt du das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und bezeugen, was wir gesehen haben, und ihr nehmt unser Zeugnis nicht an. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen gesagt habe, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist in den Himmel hinausgestiegen, außer dem, der vom Himmel herniedergekommen ist, nämlich der Sohn der Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern die ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihm glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen lieben die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer böse, bis 20. oder weiter?
Bis 22, ja.
Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie Gott gewirkt sind.
Gut. Florian, kannst du nochmal probieren, überzuswitchen? Ja, scheinbar will der Beamer nicht, aber das ist auch kein Problem. Wir können es auch alles ohne machen. Wir werden mit dem ersten Vers beginnen. Und zwar heißt es ja hier, es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Es fängt an mit den Worten, es war aber. Vorher haben wir gelesen, dass Menschen da waren, die an Jesus Christus geglaubt haben. Aber warum haben sie geglaubt? Es war eine größere Volksmenge, die geglaubt hat, weil Zeichen vorhanden waren. Und jetzt geht es weiter mit diesem Versen, es war aber ein Mensch. Jetzt ist von diesen vielen, die an Zeichen geglaubt haben, wird jetzt der Schwerpunkt auf einen Menschen beziehungsweise auf eine gezieltere Gruppe gesetzt. Und zwar ist es der Mensch Nikodemus. Welche Eigenschaften oder was finden wir von Nikodemus hier geschrieben? Vielleicht rufen wir einfach raus, wir sind ja heute in einem kleineren Kreis. Was war Nikodemus für ein Mensch? Es war ein Pharisäer, richtig. Und Oberster wurde auch schon genannt. Und zwei Eigenschaften, die hier aufgezählt werden. Pharisäer und Oberster. Nun, was war ein Oberster? Ein Oberster, der gehörte zum Hohen Rat. Zum Hohen Rat, das ist der Sanhedrin. Der Sanhedrin bestand aus 71 Personen. 71 Personen, unter anderem war, oder der wahrscheinlich der wichtigste, war der Hohe Priester. Und das war ja ein Rat, der den Fokus aufs Geistliche, aber auch aufs Politische gesetzt hat. Also sie waren ja das oberste Gericht, so könnte man vielleicht auch sagen, und somit auch die höchste religiöse Instanz. Und zu dieser hohen Schicht von den vielen Pharisäern, Schriftgelehrten, Sadduzäern gehörte Nikodemus. Es war, wie gesagt, der hohe Priester da, es waren andere Älteste da und auch Schriftgelehrten. Und dieser Nikodemus, der gehörte zu diesem Rat. Und jetzt kommt dieser Nikodemus zu Jesus, einer der Obersten. Also, es war aber ein Mensch. Da waren viele, jetzt wird der Fokus auf diesen einen erstmal gesetzt und dann auch auf die Gruppe der Schriftgelehrten Pharisäer und auch den Hohen Rat, wie wir merken werden. Nun, was finden wir von Nikodemus alles für Begebenheiten? Ich wollte uns einfach kurz, dass wir die Bibel aufschlagen. Nikodemus wird dreimal im Neuen Testament, im Johannesevangelium, begegnet er uns. Einmal hier im Johannes Kapitel 3, was wir ja eben gelesen haben. Wie würden wir Nikodemus hier beschreiben? Was charakterisiert ihn hier so ein bisschen? Wie könnten wir dieses, was wir jetzt gelesen haben, kurz zusammenfassen? Wer wird das mit eigenen Worten, Stichpunkten vielleicht auch einfach kurz aufzeigen? Genau, es war ein Suchender. Er kam mit Fragen zu Jesus. Das ist so der erste Punkt, wie wir hier jetzt Nikodemus kennenlernen. Wir finden eine weitere Stelle im Johannesevangelium im 7. Kapitel. Lasst uns dieses Kapitel aufschlagen, Johannes 7 von 50 bis 52. Johannes 7 von 50 bis 52. Wer hat es aufgeschlagen und kann es laut vorlesen?
Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren waren. Richtet unser Gesetz einen Menschen, sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut? Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche und nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen.
Wie begegnet uns Nikodemus hier? Was wird von ihm hier beschrieben? Ja, es ist ein Gespräch da zwischen Schriftgelehrten, Pharisäern, und Nikodemus tritt hier auf. Wie tritt er auf? Tritt er hier schüchtern auf? Tritt er hier fordernd auf? Welche Eigenschaft finden wir hier von Nikodemus wieder? Er tritt für die Wahrheit ein, er ist gerecht, er sucht nach Gerechtigkeit und will für diese Wahrheit eintreten. Und die dritte Begebenheit, die wir hier finden von Nikodemus, ist in Johannes im 19. Kapitel, Vers 39. Johannes 19, Vers 39, da geht es auch um eine Begebenheit. Wir lesen nur einen Vers. Ich lese ihn, es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Hier ist das dritte Mal, dass Nikodemus auftritt. Und hier tritt er auf und bekennt sich noch mehr zu Jesus. Vorher fordert er Recht, er will Jesus verteidigen vor anderen. Und hier bekennt er sich ganz deutlich zu Jesus. Er will dem Leichnam Jesu Ehre erweisen. Wir sehen, eine Steigerung findet bei Nikodemus hier schon statt. Am Anfang viele Fragen suchen, dann verteidigen den Jesus, helfen, er ist gerecht und sucht nach dieser Gerechtigkeit. Und dann stellt er sich zu Jesus und ehrt Jesus auch bei der Beerdigung, indem er auch viel Geld oder Wertvolles weitergibt. Es ist ihm einfach dieses wert. Das ist Nikodemus, ein Oberster. Wir kommen jetzt aber zurück zu dieser ersten Begebenheit, die zu den anderen werden wir ja im Laufe des Johannesevangeliums noch kommen. Wie wird Nikodemus hier im dritten Kapitel beschrieben? Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Hier wird ein weiteres Detail genannt. Da kommt nicht nur ein Mensch zu Jesus, sondern dieser Mensch, er kommt auch nachts zu Jesus. Die Frage ist, warum kommt Nikodemus nachts zu ihm? Finden wir in der Bibel eine Antwort darauf? Ich denke, wir haben es ja in den Vers eben noch mal gelesen, die Antwort steckt da nicht drinnen. Wir können mutmaßen, wir können Vermutungen anstellen. Welche Vermutung könnte es sein, dass er nachts zu Jesus kommt? Aus Furcht vor den Juden könnte so sein. Wie gesagt, es steht nicht eindeutig so geschrieben. Es könnte aber auch eine andere plausible Erklärung geben, dass das eine Zeit ist, wo sie ungestört sind, wo keiner bei Jesus war oder auch der Nikodemus mehr Zeit gehabt haben könnte und das deswegen gewesen ist. Wir lassen es einfach mal so offen stehen. Beides kann durchaus, hat auf jeden Fall Punkte, wo man sich, die man dies bekräftigen würden. Ja? Aber Fakt ist, es kommt ein Mensch nachts zu Jesus mit einer dringenden Frage. Aber er kommt und spricht ihn hier mit Rabbi an. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Ist diese Anrede, die Nikodemus hier wählt, ist das eine Anrede, die von Respekt, von Ehrerbietung, von einer Wertschätzung redet? Was denken wir? Da kommt einer von den Obersten, vom Hohen Rat und redet einen Menschen nachts so an. Ist es, zeugt das von Respekt, von Ehrerbietung? Was würden wir sagen? Lehrer, Rabbi? Das ist eine ehrenvolle Anrede. Wir müssen uns das einfach mal vorstellen. Da ist ein Gelehrter, der berufen ist zur höchsten Instanz der damaligen Zeit so. Und dieser Gelehrte, er kommt jetzt zu einem, wo sie alle wissen, der hat nicht die ganze Karriere hinter sich. Der hat nicht das alles gelernt, was ich alles lernen musste. Und trotzdem kommt er dorthin und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Er redet hier auch von wir. Er gibt wahrscheinlich so ein bisschen Internas aus, weil der Hohe Rat ist da und man könnte meinen, da ist nur ein Nikodemus, der das erkennt, dass da ja ein Jesus ist, der Zeichen tut, der etwas Großartiges tut. Da muss man doch drüber staunen. Es ist nicht nur Nikodemus. Er sagt, wir wissen. Es sind mehrere, die das erkennen, dass diese Zeichen, das, was Jesus bei der Hochzeit zu Kana getan hat, dass er, ja, als er in den Tempel gegangen ist und da Ordnung wiederhergestellt hat, dass es nicht einfach nur irgendetwas ist, was mal so sporadisch so gekommen ist, sondern dass es mit Vollmacht gewesen ist. Und deswegen kommt er hier und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist. Und trotzdem, also wir sagen, das ist eine respektvolle, eine ehrerbietende Haltung. Und trotzdem müssen wir feststellen, dass das viel, viel zu wenig ist. Und genau darauf kommt Jesus im Laufe der Zeit, im Laufe des Gespräches weiterhin. Denn Jesus ist nicht nur ein Lehrer. Das ist viel, viel zu wenig. Aber aus Nikodemus' Sicht, er sieht es so und er möchte ihm ja die respektvolle Art mit einer respektvollen Art begegnen. Ja, Zeichen ist hier auch wieder das Wort, der Stichpunkt. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust. Auch beim Volk Israel, bei vielen, die glaubten, haben wir im Kapitel 2 gelesen, sie haben es deswegen getan, weil sie Zeichen gesehen haben. Zeichen ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade am Anfang der Lehre Jesu, beim Wirken, aber auch dann bei den Aposteln, als Jesus zum Himmel aufgefahren ist, waren die Zeichen ein ganz wichtiger Punkt, um ja, die Macht Gottes, die Vollmacht, die Autorität den Menschen damals auch kundzutun. Aber es war nie, und das merken wir, dass Jesus immer von Anfang an dahin geht und sagt, es kommt doch nicht auf die Zeichen drauf an. Es ist doch weit mehr, ihr müsst doch nicht auf Zeichen bauen. Und das versuchen heute auch viele Menschen, die sagen, wenn ich ein Wunder erlebe, dann glaube ich, dass es einen wahren Gott gibt. Aber das ist viel zu billig, viel zu wenig. Das ist doch etwas viel, viel Tieferes. Und darauf kommt er dann auch zum Sprechen, ja, aufs Gespräch hinzu. Vers 3 kommt Jesus jetzt. Nikodemus, er stellt eine Frage oder er redet Jesus an. Er weiß, dass Jesus große Wunder tut, dass Gott mit ihm ist. Und Jesus, er geht jetzt auf dieses Gespräch ein. Und ich lese es nochmal vor. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine Frage an uns. Wie geht Jesus hier auf die Vorrede, die Anrede, die Nikodemus vorgebracht hat? Wie geht Jesus davor? Ist es ein passender Einstieg, den Jesus hier wählt im Gespräch? Ist es etwas, wo er einfach anknüpft und sagt, ja, du hast das gesagt, ich sag dir das. Es hat so einen festen, klaren, strukturierten Zusammenhang. Denke beim Lesen, so ging es mir, wie kommt Jesus jetzt hier drauf? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Ja, Nikodemus, er redet ihn hier mit Rabbi an und sagt, wir erkennen, dass du von Gott gesandt bist. Du tust Zeichen und Wunder. Und ja, oft in unserer menschlichen Herangehensweise, man versucht in diesem Gespräch irgendwie anzudocken oder anzuhalten und vielleicht ein Kompliment zurückzuerwidern und sagen, ja, danke, dass du mich als Lehrer, als Rabbi ansprichst und dahingehend weiter drauf eingehen. Aber Jesus, er macht gar nichts in diese Richtung. Ja? Jesus, er ist davon nicht fasziniert, dass ihn jetzt ein Mensch Rabbi nennt. Er kommt sofort auf den Punkt und sagt, wahrlich, wahrlich, also Amen, Amen, so ist es. Er sagt hier jetzt irgendwas, was undiskutierbar ist, was fest ist, was nicht von verschiedenen Standpunkten irgendwie anders gedeutet werden kann. Er kommt sofort mit einer vollkommenen Wahrheit hier und sagt zu ihm, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wahrlich, wahrlich fängt oder gebraucht Jesus hier in diesem Abschnitt dreimal. Das ist schon bemerkenswert. Ja? Jesus gebraucht es schon häufiger in der Bibel. Aber hier in diesem Abschnitt sofort dreimal. Er will sofort diesem Gelehrten sofort deutlich machen, ich gebe dir heute nicht nur irgendwas, ja, ein Zeichen, ein Wunder irgendwie mit, sondern ich gebe dir vollkommene Wahrheit mit. So ist es. Das ist die Bestätigung, die Jesus hier am Anfang mitgibt. Und dann kommt er auf diesen Punkt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Warum das Thema von dem neugeborenen Menschen? Nun, Nikodemus, er war ein Gelehrter. Die Gelehrten, die haben auf einen Messias in Judäa gewartet. Und dieser Gelehrte kommt jetzt und spricht den Meister, den Lehrer mit Lehrer an. Und er erwartet wahrscheinlich, dass dieser ihn jetzt weitere Erkenntnisse liefern kann. Dass er weitere Hinweise geben kann, die theoretisch vielleicht sind, die vielleicht auch ins Praktische hineingehen. Vielleicht ist er mit dieser Gesinnung gekommen, um etwas Neues von einem, ja, hohen Lehrer zu erfahren. Und Jesus, er will das gar nicht so stehen lassen. Er will nicht irgendein Stück Neues dazulegen, sondern er will vollkommene Veränderung sofort Nikodemus klar machen, es reicht nicht nur ein bisschen mehr. Wenn ihr vorher nur 1000 Schritte getan habt, dann reicht es jetzt nicht, 1000 Schritte nur am Sabbat zu tun und vielleicht noch zu spenden. Nicht nur irgendetwas da drauf, sondern es muss vollkommene Veränderung her, damit das Reich Gottes, damit jemand das Reich Gottes sehen kann. Nicht was hier auf dieser Erde ist, sondern was im Himmel, was bei Gott ist. Also der Bezug, so habe ich das dann rauslesen können, ist hier, dass Nikodemus noch was dazu lernen wollte von einem Lehrer. Aber Jesus sagt, du musst nichts dazu lernen, du musst alles neu lernen. Du musst nicht neu lernen, sondern neu werden. Und darauf legt Jesus dann seinen Fokus. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Eine klare Aussage. Und Nikodemus, er geht auf diese Aussage ein. Vers 4, Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Nikodemus stellt eine menschliche Frage. Wir als Aufgeklärte, wir würden wahrscheinlich auch so fragen. Und er ist gebildet, er sagt, kennt den menschlichen Ablauf Und da redet einer von neu geboren werden. Und sagt er, wie soll das funktionieren? Dass ein alter Greis oder ein älterer Mensch, wie soll er neu geboren werden? Das kann doch nicht funktionieren. Also eine menschliche Frage, die er hier stellt. Vielleicht denkt er auch, das sind jetzt einfach einige Gedanken, wenn man so jemanden sagt, ja, du musst neu geboren werden und man nimmt es für wörtlich, könnte man meinen, oh, vielleicht ist er noch in manchen Dingen doch nicht so gebildet oder aufgeklärt wie ich. Aber darum geht es hier nicht. Nikodemus, er will das auf diese wörtliche Basis nehmen. Aber Jesus, er blickt viel, viel weiter. Er geht auch dann auf seine Aussage im Vers 5 ein. Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, hier das zweite Mal, das wahrlich, wahrlich, also wieder so eine feste Aussage. Ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Er nimmt diesen gleichen Tatbestand, wo er vorher schon wahrlich, wahrlich gesagt hat, nimmt er hier jetzt weiter auf und füllt es noch mehr mit Leben, noch mehr mit Kraft. Wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Nun, was ist mit Wasser und Geist hier gemeint? Hat jemand sich darüber schon Gedanken gemacht und will vielleicht kurz im Vorfeld einiges seine Gedanken dazu schon mal weitergeben?
Ja, wir finden hier die zwei Sachen Wasser und Geist. Und Wasser finden wir an mehreren Stellen in der Bibel, kann stehen auch einerseits für den Geist, aber auch andererseits für das Wort Gottes. Dazu ein Beispiel, ich schlage mal auf Epheser 5, 26. Oder ich lese mit Vers 25 und 26. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Also für das Wort Gottes kann das Wasser stehen. Und jetzt kommen wir zur Stelle, die besonders wichtig ist, im Hesekiel. Wurde das schon prophezeit oder willst du das schon noch nennen? Mach. Gut, dann schlagen wir auf Hesekiel 36 ab Vers 24. Hesekiel 36 ab Vers 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Also das ist jetzt erstmal für Israel, das ist noch zukünftig. Aber was jetzt folgt, das betrifft uns dann gewisserweise auch. Und ich werde reines Wasser auf euch bringen. Hier haben wir schon mal das Wasser. Und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Da ist auch der Geist. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechte bewahrt und tut. Das ist jetzt eigentlich die Beschreibung von der Wiedergeburt, dass man einen neuen Geist bekommt, und zwar den Geist Gottes bekommt. Das ist die Wiedergeburt, und das bewirkt dann auch, dass man Gottes Gebote dann auch tun will und sie tut, wie es hier steht. Und das haben wir jetzt heute schon, was für Israel einmal auch noch zukünftig verheißen ist.
Ja, vielen Dank. Noch jemand Gedanken? Also David hat schon einiges angeführt. Wasser finden wir in der Bibel an mehreren Stellen, und das wird auch unterschiedlich dann verwendet, ja. Bei Wasser denken wir sehr oft sofort auch an die Taufe. da an den Kämmerer, ja, hier ist Wasser, was hindert es, dass ich getauft werde? Und die Frage ist, kann das in irgendeinem Bezug auch zur Taufe stehen? Wenn man den Kontext aus dem Johannesevangelium betrachtet, dann kann es schon so sein, dass auch die Taufe eine Bedeutung darin spielt, weil Johannes der Täufer, er hat zur Buße getauft. Die Pharisäer, die Zöllner, die sind rausgegangen, das kannten sie. Sie kannten, sie müssen umkehren. Und hier kann definitiv meiner Meinung nach nicht die Taufe des Bekenntnisses, die Taufe auf den, die wir praktizieren, gemeint sein, weil das ja dann im Zusammenhang mit der Errettung vor dem Heiligen Geist sein sollte. Aber für, aus dem Zusammenhang heraus kannten die Pharisäer, dass sie Buße tun sollten. Und das kann das ist eine Erklärung, die ich gefunden habe, kann darauf deuten, ihr müsst Buße tun, dann werdet ihr mit dem neuen dem Heiligen Geist wiedergeboren werden. Das Wasserbad im annehmen, praktisch annehmen, und dann bekommt ihr das neue Leben. Das kann, also Taufe kann es sein, das Wort Gottes, ja, die Hinführung dazu, oder auch eine weitere Erklärung, die das auch mit dem Wasser, der Heilige Geist, was David auch genannt hatte, es gibt ja die Stelle im Johannesevangelium, 7. Kapitel, Ströme des lebendigen Wassers, womit der Heilige Geist gemeint ist. Dann würde hier aber zweimal das Wort Heilige Geist stehen. Man könnte das Wort und aber auch so übersetzen, dass es eben diesem heißt, und wenn man dann den ganzen Satz nehmen würde, dann könnte es sein, wenn jemand nicht aus Wasser, aus eben diesem Geist nicht geboren wird, dann kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Auch das ist eine für mich auch plausible Erklärung, aber wir sehen, dass sich diese alle nicht widersprechen, sondern ergänzen und das nochmal auf den Punkt bringen, dass nicht einfach irgendwie eine kleine Veränderung stattfinden muss, sondern dass Gottes Geist etwas ganz Neues entstehen lässt. Und darauf geht der dann auch weiterhin aus. Also mit Geist ist dann der Heilige Geist gemeint, eine geistliche Geburt, die vom Geist Gottes gewirkt wird. Gibt es bis hierher Ergänzungen oder Fragen? Ansonsten gehen wir weiter und können dann im Nachgang nochmal auf einzelne Dinge dann zu sprechen kommen. Es geht weiter, Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wunder dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nun, wofür steht hier das Fleisch? Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Ich denke, es ist unsere sündige Natur. Ja? Wir können das, was Nikodemus hier anspricht, ja, wie soll ein Mensch wieder neu geboren werden? Er nimmt das einfach leibhaftig, ja, so wie es da steht. Und Jesus sagt, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Im Psalm 51 heißt es ja, in Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Es ist verdorben. Es wird auch wieder. Ja, es ist verdorben, aber was aus dem Geist geboren ist Geist. Das ist etwas, was Kraft hat, was auf einer ganz anderen Basis steht. Und dann geht Jesus weiter auf Nikodemus ein und sagt, ja, du hast dich vorher gewundert, dass ich gesagt habe, der Mensch muss neu geboren werden. Ihr müsst vom Neuen geboren werden. Du hast dich darüber gewundert, aber wunder dich doch darüber nicht. Er greift es hier auf und sagt, du musst, da musst du nichts hinterfragen, sondern der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Also kommt er jetzt von dem Fleisch und der Aussage, warum sich Nikodemus wundert, kommt er auf den Wind zu sprechen. Und hier gebraucht er ein Bild, was ja, aus dem Wort heraus logisch ist. Es gibt das Wort Ruach und Pneuma. Ruach ist das hebräische Wort für Atem, Hauch, Wind oder Geist. Doch Pneuma ist das altgriechische Wort für Wind, Atem, Hauch oder Geist. Und dieses Wort gebraucht er jetzt und sagt, oder dieses Bild gebraucht er, nimmt jetzt nicht den Geist, sondern vergleicht ihn mit dem Wind. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Der Wind, der kommt. Wir merken es manchmal, dass es windig wird. Du hörst es, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Also du hörst es, du siehst auch Auswirkungen davon, aber du weißt nicht, wie es weitergeht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Er nimmt jetzt diesen Bezug und sagt, das ist nicht irgendetwas Physisches, sondern er sagt, das ist etwas Geistliches. Du als Mensch, du wirst es nicht erkennen, dass jemand im Mutterschoß wieder zurückgeht. Der Wind, der wird kommen. Er wird Veränderungen bewirken. Veränderungen, die wahrscheinlich kein Mensch irgendwie hervorrufen kann. Etwas ganz Neues entsteht. Du weißt nicht, wie es weiter mit diesem Menschen geht, weil er von Neuem geboren ist. Und so ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir können das Ganze nicht richtig sehen, nicht komplett verstehen, aber wir können die Auswirkungen davon erkennen. Dass ein Mensch, der vorher so gelebt hat, der auf eigene Gerechtigkeit gebaut hat oder der komplett in die Irre ging, auf komplett falschen Weg, er wird komplett umgekrempelt. Er wird ein neuer Mensch, so wie es im 1. Korintherbrief heißt. Und dieses Beispiel gebraucht Jesus hier. Ich merke, dass wir ein bisschen schneller vorangehen müssen. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Auch hier wieder diese Frage, ja, wie kann das geschehen? Und jetzt kommt Jesus und geht auf diese Frage weiter ein und sagt, wie? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist ein Lehrer Israel und verstehst das nicht. Du bist einer von diesen 71 Menschen, von den Pharisäern, die da die Gelehrten sind, die ja geistliche Dinge doch verstehen sollten. Du kennst die physischen Sachen, klar. Du weißt, wie es alles funktioniert, aber jetzt geht's ja nicht darum. Es geht um etwas Geistliches und das verstehst du nicht. Wahrlich, wahrlich, das dritte Mal, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Also hier der Vorwurf an Nikodemus und dann wieder eine feste Aussage. Wahrlich, wahrlich, wir, jetzt redet Jesus wieder von wir. Was meint er mit wir? Ich hatte so beim Lesen die Dreieinheit in den Gedanken gehabt, ja, dass Gott, der Vater, Gott jetzt als Sohn und auch der Heilige Geist, sie reden, was sie wissen. Für sie ist es nicht unbekannt. Dieser Prozess der Wiedergeburt ist für sie nicht unbekannt. Auch die Propheten haben darauf hingedeutet. Sie haben prophetische Worte gesagt, dass es einmal kommen wird. Hesekiel zum Beispiel, ja, was wir gelesen hatten. Und jetzt sagt Jesus, wir bezeugen es, wir kennen es, wir geben Zeugnis davon und du oder ihr nehmt es trotzdem nicht an. Ihr seid fokussiert auf Zeichen und Wunder. Aber das, was wir bezeugen, was wir durch und durch blicken, das wollt ihr nicht annehmen. Ihr wollt diesen Glauben nicht an den Tag legen. Jesus ist hier über Nikodemus verwundert und sagt, ihr müsst es doch vollends verstehen. Ich gebe ein glaubwürdiges Zeugnis. Ihr sollt es im Glauben annehmen. Darauf kommt es an. Da richtet Jesus den Blick weiterhin. Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sagen werde? Nun, welche irdischen Dinge sind hier gemeint? Sind das nicht alles himmlische Dinge, wovon wir eben gesprochen haben? Ist das nicht irgendwas Himmlisches, was im Himmel passiert, die Wiedergeburt, was wir nicht ergründen können? Warum redet Jesus hier und sagt, das sind irdische Dinge, die ich euch hier weitergebe und ihr versteht diese irdischen Dinge nicht? Was ist denn, wenn ich von den himmlischen Dingen anfange? Dann habt ihr ja überhaupt als Gelehrte überhaupt keinen Durchblick mehr. Ich denke, natürlich ist die Wiedergeburt etwas, was von Gott kommt, was Gott den Menschen schenkt, was wir als Menschen nicht durchblicken können. Aber so wie es vorher heißt, der Wind weht, wo er will, die Auswirkungen davon, die sehen wir hier auf Erden. Der Mensch wird nicht erst in der Ewigkeit neu geboren, sondern er wird hier auf Erden, erfährt er die Wiedergeburt. Das neue Leben mit Christus. Das sind die irdischen Dinge, die hier erfahrbar sind. Und ich denke, so ist mein Gedanke, dass Jesus hier darauf anspielt. Und dann kommt er und sagt von himmlischen Dingen weiter und sagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Niemand ist hinaufgestiegen. Ihr könnt nicht in den Himmel hinaufsteigen, um das alles dazu zu begreifen. Dann ist der Mensch tot, dann wird er nicht wieder herabsteigen können. Aber der Mensch, der Sohn des Menschen, er ist heruntergekommen und er bezeugt es, was möglich ist und wie es möglich ist. Der Sohn des Menschen, der ist herabgestiegen, der im Himmel war und der auf die Erde gekommen ist. Und jetzt haben wir den Eindruck, Vers 14, dass Jesus das Niveau ein bisschen senkt. Er nimmt ein anderes Bild. Er nimmt ein Bild, was dieser Gesetzesgelehrte auf jeden Fall gut kennen sollte. Er nimmt das Bild von Mose in der Wüste, ein bekanntes Bild. Wir können es nachlesen, 4. Mose 21, Vers 7 bis 9. Wir werden es wegen der Zeit nicht machen, aber da heißt es, da ist ja die Begebenheit, dass die Schlangen da sind und die Menschen sterben und das Volk schreit, Mose richtet sich an Gott und Gott gibt ihnen die Anweisung, dass er eine Schlange aufrichten soll und alle, die auf diese Erdenschlange blicken, die werden gerettet werden, die werden nicht sterben. Das ist dieses Bild, was jetzt aufgeführt wird. Gott in Jesus Christus kommt auf diese Erde und er, Jesus Christus, der Menschensohn, er wird erhöht werden. Das ist hier dieses Bild, was jetzt nochmal deutlich werden soll. Und dann kommt es zu diesem Vers, im Vers 15 schon, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und dann der bekannte Vers aus Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihm glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gottes Liebe ist so groß. Er nimmt seinen Sohn und er weiß, was sie mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus machen werden. Was es bedeutet, diese Erhöhung. Diese Erhöhung ist nicht irgendetwas, auf dem Siegertreppchen oben erstmal zu stehen, sondern die Erhöhung bedeutet, ans Kreuz verflucht zu sein. Und Jesus oder Gott sagt, denn so sehr hat Gott seinen Sohn geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, auch die Menschen, die komplette Ablehnung, Abneigung, Hass haben, damit sie die Möglichkeit erfahren können, trotzdem gerettet zu werden. Jesus und Gott schließt nicht sofort aus, sondern er möchte den Menschen entgegenkommen. Das war sein Rettungsplan. Nicht einfach nur für Juden, dass bestimmte Menschen das begreifen, was ein Gesetzesgelehrter schon nicht begreifen kann, sondern dass alle Menschen es begreifen, dass alle Menschen es annehmen können. Das ist der Plan. Damit niemand verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und darauf geht Jesus jetzt weiter, kommt Jesus weiter zu sprechen. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet wird. Gott hat seinen Sohn gesandt, nicht für Gericht, was ja irgendwo verständlich wäre, wenn wir uns einfach das Volk Israel mal ansehen, ja. Sie erfahren Wunder um Wunder. Immer wieder zeigt Gott seine Liebe, Geduld und Gnade. Und irgendwann würden wir Menschen sagen, jetzt ist doch mal der Punkt erreicht, jetzt ist Gericht an der Tagesordnung. Und natürlich, in der Geschichte mussten die Menschen es erleben, wie sie den Fluch, den sie selbst auf sich genommen haben, indem sie ungehorsam waren, ja, wie sie dafür Konsequenzen getragen haben. Und trotzdem geht die Liebe Gottes immer weiter und weiter. Und sie kommt hier hin und sagt, Gott ist auch jetzt immer noch nicht an dem Punkt, wo er sagt, jetzt ist Schluss, sondern Gottes Liebe ist immer noch da. Er hat Jesus in die Welt gesandt, damit er die Welt nicht richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Ganz klare Aussagen, wird nicht. Nicht könnte nicht gerichtet werden, sondern wer daran glaubt, wer dieses erfahren hat, die Wiedergeburt und in diesem steht, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Gott sagt Rettung und nicht Gericht. Das ist erstmal sein Wille, so wie es im 1. Timotheusbrief steht. Ja, Gottes Wille ist, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das Prinzip oder der Wille Gottes. Er möchte nicht Gericht, sondern Rettung. Aber wer keinen Glauben hat, der ist schon gerichtet. Das ist ein hartes Wort. Ja, heute in unserer Zeit, viele Menschen, sie stellen sich hin und sagen, ich habe noch nie jemanden, ja, Ungerechtigkeit angefügt. Ich bin ein herzensguter Mensch. Zeig mir, wo ich was ich so Sündiges getan habe, dass der Himmel bei mir sagt, nee, ich nehme dich nicht auf. Dass Gott sagt, nein, du bleibst draußen. Zeig mir doch irgendwas, was ich gemacht habe, damit alle Menschen es verstehen. Ja, der ist wirklich gerechtfertigt dafür, dass er in die Hölle kommt. Zeig mir einen Punkt. So können Menschen ja hoch von sich denken. Aber hier, das Wort geht weiter. Es sagt, wer nicht glaubt, das ist schon gerichtswürdig. Wir sind im Fleisch und unser Fleisch ist sündig. Das ist auch ein Punkt. Aber selbst weil wir schon nicht glauben, wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Deswegen wird er Gericht erfahren. Ein hartes Wort. Und trotzdem steht dieses harte Wort, stehen die Worte vorher, so im Kontrast. Gottes Liebe ist da für jeden, für alle. Und nicht nur für die Gelehrten, sondern für alle. Und auch in unserer Zeit. Und das sollen wir verkündigen. Aber die andere Wahrheit, die dürfen wir auch nicht verschweigen, dass Gott auch da Konsequenzen folgen lässt. Darin aber besteht das Gericht, und er geht auf das Gericht jetzt weiter ein, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das Licht ist in die Welt gekommen. Jesus spricht, ich bin das Licht der Welt. Er möchte die Menschen umkehren. Und Licht und Finsternis, das sind Kontraste. Das ist nicht nur ein bisschen Dämmerung, sondern Licht, hell, die Dunkelheit verfliegt. Dieses Bild wird hier angespielt. Darin besteht das Gericht. Jesus ist in die Welt gekommen. Wo hat das hell gemacht, aber die Welt, sie liebt die Finsternis mehr als das Licht. Sie wollen aber weiterhin darin bleiben. Sie erkennen, ja, das ist der einzige Weg. Aber das bedeutet ja, ich muss mich beugen. Ich muss mein Leben in eine andere Hand geben. Ich muss, ja, gehorsam, darf gehorsam sein, darf Segnungen erfahren. Aber es kostet mich alles, weil ich mich, ja, ich kann nichts tun und trotzdem kostet es mich alles, weil ich mich an einen Herrn wende, der mein ganzes Leben wird. Ja, die Menschen, ihre Werke, sie waren böse. Das war beim Volk Israel so, das ist aber auch heute noch so. Denn jeder, der Böses tut, der hasst das Licht. Er will das nicht haben und kommt auch nicht zum Licht. Warum soll er dann zum Licht kommen? Dann werden seine Werke ja umso deutlicher. Ja, manchmal denken wir, bei uns ist alles gut, aber wenn wir dann ja im Lichte stehen vom Spiegel und es erkennen, ja, dann müssen wir uns vielleicht doch nochmal duschen. Wir haben uns vielleicht schon im Gottesdienst fertig gemacht und jetzt erkennen wir was. Jetzt bedeutet es für uns, ja, wir müssen nochmal Änderungen. Deswegen lass uns lieber gar nicht in den Spiegel gehen, lass uns nicht das Licht drauf halten, dann ist alles gut. Nein, so ist es, so soll es nicht sein. Wer zum Licht kommt, er wird es erkennen, wie sündig er ist, wie viel Heilung, wie viel Rettung oder Vergebung er braucht. Deswegen wollen es aber auch viele nicht tun. Wer aber die Wahrheit tut, ist wieder dieser Kontrast, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Werke, ein wichtiger Punkt, nicht damit wir gerettet werden, sondern die Folge von dem. Und diese Werke, die sind, weil wir gerettet sind, weil wir ein neues Leben haben, sind sie fruchtbar, sind sie gut, dass sie in Gott getan sind. Dass sie Gott ehren, ein wunderbares, eine Vorstellung, dass wir mit unserem Tun und Handeln, dass wir dazu beitragen, dass Gott dadurch geehrt wird, weil wir ja aus seiner Kraft das tun. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in das Land Judäa und dort hielt er sich mit ihnen auf und taufte. Das ist dann der nächste Abschnitt, den wir dann nächstes Mal betrachten werden. Nun, wir haben von dieser Finsternis vom Licht gehört und auch in der Apostelgeschichte finden wir diese Begebenheiten, wo manche ja sich aufgemacht haben, sie haben Buße getan und sind vom Reich der Finsternis zum Reich des Lichtes gekommen. Im ersten Johannesbrief, lasst uns diesen Vers zum Schluss noch lesen. Erster Johannesbrief, da redet Apostel Johannes auch viel von diesem Licht, von Vers 5. Bis 7 lese ich, 1. Johannes 1, von 5 bis 7. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Schlussfolgerung ja von dem, was vorher passiert ist. Gott hat uns zu einem neuen Leben ja wiedergeboren, was nur möglich war, dass Jesus vom Himmel herabgekommen ist, dass er aufgerichtet wurde zum Fluchholz, damit wir seinen Segen davon profitieren können. Und jetzt im Licht wandeln, wie er im Licht ist. Etwas Wunderbares, was wir so vielleicht nicht durch vollends verstehen können, aber wo wir Gott immer wieder die Ehre in unserem Alltag geben können und sollten. Wir sollten uns prüfen, ob wir schon in diesem Licht stehen. Stehen wir in diesem Licht, was Gott selbst ist. Gott selbst ist Licht und er hat diesen Weg ermöglicht, dass Menschen in der Gnadenzeit wiedergeboren werden können, ein neues Leben erfahren und dann hier auf dieser Erde schon, in diesen irdischen Dingen, ja, Gottes Nähe und Hilfe, ja, das ewige Leben erfahren können. Ich schließe vielleicht mit der kurzen weiteren Zusammenfassung aus. Es reicht nicht aus, um ja, sich ein bisschen zu verändern, ein bisschen mehr zu erfahren von der Größe Gottes. Und alles. Jesus möchte ganz Veränderung haben, die er durch seinen Geist schenkt. Neues Leben entsteht durch den Heiligen Geist. Dafür hat Gott der Vater alles getan. Dafür hat Jesus der Sohn alles getan. Und wir sollen und dürfen jetzt mit Jesus leben. Nicht aus uns heraus, sondern weil wir aus dem Geist wiedergeboren sind, stehen wir im Licht, wandeln im Licht und wir fallen, tun wir Buße und wandeln weiter der Heimat entgegen. Das ist so das, was mir in diesem Abschnitt wichtig geworden ist. Und ja, wir haben noch ein paar Minuten, wenn jemand noch Ergänzungen oder auch andere Dinge, die ich vielleicht auch so noch nicht durchblicken kann, können wir sie gerne auch weitergeben und dann wollen wir auch mit einer Gebetsgemeinschaft diese Bibelstunde abschließen. Gibt es noch Ergänzungen, Fragen oder?
Ich habe noch eine interessante Entdeckung, war hier drin. Das habe ich gerade zugeschlagen. Johannes 3, Vers 13 steht, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist. Der Sohn des Menschen, der im Himmel ist, oder man könnte auch wörtlich sagen, der Seiende im Himmel. Also der Herr ist aus dem Himmel herabgekommen und trotzdem war er eben im Himmel, weil er auch Gott ist. Und Gott ist immer allgegenwärtig. Das zeigt auch nochmal die Größe des Herrn. Das ist mir nur so aufgefallen.
Gut, dann wollen wir auch diese Bibelstunde mit einem Gebet schließen, indem wir auch Gott dafür die Ehre geben. Wir haben ja normal auch immer auch Gebetsstunde und wenn jemand aber auch Nöten hat, dann können wir auch die jetzt mitteilen, damit wir die im Gebet mit einschließen können. Gibt es Nöte, Danksagung, dann dürfen wir es gerne jetzt weitergeben. Ich durfte heute morgens in einer anderen Gemeinde in Niederrosbach sein, bin dankbar für die Gebete und bringe auch Grüße dort, von dort mit. Ja, dann wollen wir uns erheben und Gott einfach den Dank dafür bringen, vor allem wir, die wir als Kinder Gottes wandeln, dass wir ja, ihm die Ehre dafür geben, dass er uns wiedergeboren hat zu einer neuen, lebendigen Hoffnung, von der Finsternis herausgerettet hat. Er hat uns zum Licht gestellt und ja, und auch mit diesen Gedanken in den Alltag gehen, dass wir ja im Licht wandeln sollen. Auch in unserem Alltag, wo wir uns in dieser Woche befinden, dass wir Kinder des Lichtes sind und im Licht wandeln sollen. Amen. Lass uns beten.